Hallo? Hallo? Ist hier jemand?
Ja, drüben.
Ah, Diana, hey. Wo sind die anderen?
Welche anderen?
Ich weiß nicht, unsere Zuhörer, wo sind die alle? Warte mal, guck mal da hinten in der Ecke, da brennt Licht. Lass mal da in die Höhle rein, guck mal da. Da sitzen noch welche.
Da, tatsächlich.
Boah, da sitzen noch welche, sie sind nicht alle weg, geil. Hi, Mensch, da seid ihr ja. Es geht wieder los. Ich bin Christian.
Und ich bin Diana.
Und wir sind eure Gastgeber hier im Aufgebaut-Podcast. Habt ihr uns vermisst? Wir hoffen. Ja, nach langer Pause, Spaß beiseite, sind wir wieder zurück. Wir wollten eine kurze Sommerpause machen und wie es dann so geht, haben wir es nicht so richtig geschafft, wieder reinzukommen. Aber jetzt geht's wieder los. Wir machen unsere nächste Folge Aufgebaut-Podcast und wir versprechen euch, das bleibt jetzt nicht die einzige, sondern wir haben die nächsten Aufnahmen schon direkt geplant und wir finden unseren Rhythmus wieder und geben wieder Vollgas, sodass ihr mindestens einmal im Monat hoffentlich zukünftig wieder eine frische Folge Aufgebaut in eurem Podcast-Player habt.
Sehr, so sehr der gut. Plan.
So der Plan. Ja, das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende, ne? Wahnsinn, wo ist es eigentlich hin? In 4 Monaten ist schon wieder EDS, haben wir gemerkt. Aber das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Wir hoffen, dass ihr auch alle ein ziemlich geiles Jahr hattet. Und ja, ein Jahr, das vielleicht schnell rumging, ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass man was zu tun hat und dass man im Flow ist. Ne? Wenn sich's zieht, ist es ja manchmal vielleicht eher eklig.
Absolut. Wir hatten ja noch gar keine Zeit, das Jahr so Revue passieren zu lassen. Bei uns stehen jetzt noch unsere Strategietage an intern und auch unser Jahresabschluss mit dem Team. Aber ich glaube, man kann schon mal sagen, es war wirklich ein wirklich gutes Jahr. Ja, also extrem anstrengend. Und ich denke, jedes Jahr, das war das anstrengendste Jahr, was ich je hatte. Und dann toppt das nächste Jahr das nochmal. Aber toll, ja. Also wirklich viel in Bewegung gesetzt, vieles vorangegangen, erfolgreiches Jahr und mit super vielen Highlights. Aber ja, da kommen wir vielleicht mal anders nochmal zu.
Das machen wir nochmal, wenn wir einen Jahresabschluss machen, vielleicht in der nächsten Folge. Aber tatsächlich, ja, also es ist wirklich so, dass richtig viel vorangegangen ist und nicht nur bei uns, sondern auch bei euch. Und das ist, glaube ich, das, was uns am meisten Spaß macht.
Bist du denn schon in Weihnachtsstimmung, Christian? Ich trigger dich jetzt gleich mal, das mache ich ja immer im Podcast Anfang Dezember. Wie weit bist du?
Geht so. Geschenke sind bestellt. Oh, Geschenke super. Sind bestellt, inklusive für deine Kinder.
Macht es dich jetzt nervös, wenn ich sage, dass ich einen Großteil schon eingepackt habe?
Es ist 3. Dezember und ich bin froh, dass ich sie bestellt habe. Es sind noch 21 Tage zum Einpacken, alles gut.
Ja, früher musste man rumfahren.
Ja, nee, das
Gott segne den Black Friday auf Amazon.
Ja. Ja, gut. Ich würde sagen, wir starten mal gleich ins Thema. Allerdings, bevor wir das tun, vielleicht noch einen kurzen Call to Action, weil wir haben es gesagt, es ist Jahresende und Jahresende bedeutet, dass auch schon sozusagen bald der Anfang eines neuen Jahres ist. Und am Anfang des neuen Jahres machen wir immer unsere Solvi Days in Stromberg. 2-mal hintereinander, Ende Januar, Anfang Februar meine ich. Die genauen Daten, vielleicht kannst du die gerade mal kurz raussuchen, Diana, die habe ich jetzt gerade nicht im Kopf.
Das letzte Januarwochenende, also ab dem 31. Januar und das Wochenende danach ab dem 7. Also einmal 31.1., 1.2. und 7.8. Februar.
Genau, und an diesen beiden Wochenenden, ja, kehren wir immer so ein bisschen die Lage der Nation zusammen, der Dentalen, besprechen mit euch, was aktuell passiert, was dieses Jahr, also dann nächstes Jahr ansteht, wie man die Praxis auch 2025 und 26 wieder gut aufstellen kann, nach vorne bringen kann, vorne bleiben kann, weiter nach vorne kommen kann. Und die Teilnehmer schätzen das, glaube ich, immer sehr, weil das auch nochmal eine Gelegenheit ist, nach den Feiertagen dann den sozusagen das eigene Mindset und die eigene Einstellung zum Jahr zu finden und dann Vollgas in die Praxis zu starten. Und diese Events sind immer super lange im Vorfeld ausgebucht und dann passiert das, was immer passieren muss. Jetzt fällt dem einen oder anderen auf, dass seine Oma 90 wird oder er da einen Skiurlaub gebucht hat. Bedeutet, wir haben jetzt kurzfristige Terminabsagen. Nicht so super kurzfristig, aber Terminabsagen circa 1 Monat früher, 2 Monate früher. Und das ist für euch, liebe Zuhörer, eine Riesenchance, weil exklusiv für die Zuhörer wir jetzt hier bekannt geben können, dass wir noch wieder Restplätze haben. Das heißt, wer mit nach Stromberg möchte, jetzt nicht auf der Warteliste war oder ist, ist nämlich nach meinem Kenntnisstand jetzt niemand mehr, der hat jetzt die Chance, an veranstaltungen@solvi.de zu schreiben, an die liebe Laura, Und die Laura wird dann nach dem sozusagen Uhrzeit und Datum des Eingangs eurer E-Mails sich direkt bei euch melden und schauen, ob einer der Restplätze für euch noch in Frage kommt. Ihr hört es hier first und wahrscheinlich auch nur hier, weil es handelt sich, glaube ich, um zwei Plätze oder so.
Ich befürchte allerdings, ihr müsst schnell sein. Genau, wollte ich gerade sagen, Christian, das klingt so mit den Restplätzen. Das sind, glaube ich, maximal zwei. Also.
Ja. Aber wenn jetzt alle denken, ich bin eh zu spät, dann
genau.
Haben wir am Ende.
Und wer weiß, vielleicht sagt ja noch jemand ab und ihr habt Glück.
Genau. Von daher schreibt an veranstaltungen@solvi.de an die liebe Laura, wenn ihr kurzfristig noch mit nach Stromberg kommen wollt. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ich glaube, weil wir gerade eben gesagt haben, dass viele Kunden dieses Jahr auch ein erfolgreiches Jahr hatten, wo es richtig nach vorne ging. Ich würde wirklich behaupten, Solvi Day Stromberg waren letztes Jahr da für ganz, ganz viele ein idealer Kickoff. Und ich weiß, im Jahresverlauf habe ich die Zahlen dann von den Praxen gesehen, wie viele im Januar, im Februar Entscheidungen getroffen haben nach Stromberg, die sich jetzt im Jahresverlauf richtig ausgezahlt haben. Und da könnt ihr nächstes Jahr auch dabei sein. Veranstaltungen@solvi.de. Super. Und jetzt steigen wir ins Thema ein. Nicht wahr?
Gerne. Was machen wir denn heute?
Ja, wir haben gesagt, Jahresende, was bietet sich an? Und aus unserer Erfahrung ist Jahresende immer neben der eigenen Reflexion und der strategischen sozusagen Aufstellung fürs nächste Jahr auch immer das Thema Personal ganz heiß, ne? Weil irgendwie sich ja spätestens zum Jahresende nochmal die Frage stellt, was machen wir eigentlich nächstes Jahr? Stelle ich noch jemanden ein? Was mache ich mit den Gehältern? Müssen wir irgendwas am Urlaubsanspruch anpassen, an den Arbeitszeiten ändern? Also das sind so Fragestellungen, die könnte man sich jederzeit im Jahr stellen, machen auch viele. Aber aus unserer Erfahrung, gerade zum Jahresende, kommen diese Fragen doch nochmal hoch, weil man ab Januar dann manchmal oder oft dann Dinge anders machen möchte.
Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, Christian, aber ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass sich das Thema jetzt nochmal wirklich verschärft hat. Thema Personal ist ja so ein Dauerbrenner auch für uns in der Beratung. Und natürlich haben wir auch das ganze Jahr schon darüber gesprochen. Ich habe schon in Stromberg über Effizienzen gesprochen, über bestimmte Entwicklungen, die wir sehen. In Mallorca haben wir das vertieft, da haben wir den ganzen Tag zum Thema gemacht. Und jetzt habe ich aber so gerade die letzten Monate in jedem Gespräch eigentlich das Gefühl, es spitzt sich ein bisschen zu, weil es gibt auf der einen Seite eben Praxen, die wirklich einen Personalengpass haben, also wirklich einfach zu wenig Leute und dadurch eine Riesenherausforderung, überhaupt die Behandlung aufrechtzuerhalten und wirklich Behandlungszeiten kürzen. Und es gibt diejenigen, die zwar ausreichend Personal haben, aber im Management gerade irgendwie komplett, ich sag mal, absaufen, weil sie das ganze Thema Krankheit, Urlaub, Abwesenheit, Wechsel von Mitarbeitern, Druck, der durchs Team kommt, Anforderungen, die gestellt werden, irgendwie nicht mehr so richtig gerecht werden können, weil natürlich auch in den letzten Jahren sich viel verändert hat. Durch Corona natürlich, ne? Wir werden nachher auch noch oder gleich auf das Thema Krankenstand gucken, hat einfach sich in der Gesellschaft auch viel verändert. Und natürlich auch durch den Fachkräftemangel, das Thema gestiegene Gehälter war ein ganz intensives dieses Jahr, finde ich. Letztes Jahr schon und jetzt eben nochmal. Und jetzt haben sich die Teams auch ein bisschen dran gewöhnt, ne? Es gibt den Bonus, den Zuschlag, Inflationsausgleich, dann noch eine Gehaltserhöhung hinterher. Und ja, und jetzt fragen sich viele so, wo sollen wir damit eigentlich hin? Absolut. Ich finde, das spitzt sich nochmal ein bisschen zu.
Absolut, das ist auch meine Wahrnehmung. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir bringen mal wieder frische Zahlen mit, ne, wie wir das gerne machen. jetzt aber sozusagen nicht mit dem Ansatz, ja, hier ist jetzt eine Zahlenkolonne, die haben wir euch jetzt mal hin und dann schaut, was ihr draus macht, sondern wir haben uns überlegt, was gibt es eigentlich aus den Entwicklungen, die Diana eben geschildert hat, was gibt es da eigentlich für Thesen oder was sehen wir da eigentlich oder was glauben wir da zu sehen und welche Thesen ließen sich dann aufstellen zum Thema Personal, Praxispersonal. Und deswegen haben wir uns zusammengesetzt und haben vor ein paar Wochen, haben wir 8 Thesen aufgestellt und haben dann die versucht jetzt, oder haben das auch geschafft im Wesentlichen, die mit Zahlen, mit Echtdaten von unseren Praxen, die uns die Daten anonym zur Verfügung stellen, zu belegen oder zu widerlegen. Und dafür haben wir Daten aus Pepito dieses Mal herangezogen. Da haben wir mittlerweile 10.000 Mitarbeitende in Zahnarztpraxen, die mit dem System arbeiten. Das ist eine ganze Menge an Echtdaten, die dort täglich auflaufen, über Urlaubsansprüche, über Arbeitszeiten, über Krankenstand, über ja alle möglichen weiteren Dinge, über die Art und Weise auch, wie Praxen mit Personal umgehen, ja. Und ja, die haben wir ausgewertet und deswegen würde ich sagen, Diana, willst du die 8 Thesen mal raushauen?
Sehr gerne.
Und dann gehen wir sie einzeln durch, oder?
Erstmal eine, okay, komm, alle vorab schon mal. Also, die erste These wäre, der Urlaubsanspruch steigt kontinuierlich. Dann haben wir uns überlegt, wir gehen davon aus, als zweite These, dass die wöchentliche Arbeitszeit seit Jahren kontinuierlich abnimmt. Gleichzeitig spüren wir mehr Belastung. Drittens, Trend zur 4-Tage-Woche nimmt unabhängig von der Arbeitszeit zu. Also einfach war so unser Bauchgefühl, dass wir immer mal wieder das Thema 4-Tage-Woche hören. These Nummer 4, Krankenstand ist dauerhaft höher als früher. Das ist das, was unsere Kunden eben auch widerspiegeln. These 5, wegen Personalmangel und höherem Krankenstand machen Mitarbeitende mehr Überstunden. These 6, Fluktuation nimmt aufgrund geringerer Verbindlichkeit zu. Das ist eben dieses Thema Wechsel, was ich eben angesprochen habe. These 7, Gehälter steigen deutlich wegen des Personalmangels. Auch das habe ich eben angesprochen. Und These 8, Vergütung wird zunehmend differenziert. Die Gehaltsspanne weitet sich. So, und jetzt würde ich sagen, Christian, fangen wir einfach gleich ganz oben an. Ja, These Nummer 1, der Urlaubsanspruch steigt kontinuierlich. Sicherlich auch der Gedanke so ein bisschen aus der Generationendiskussion herauskommend, dass ja alle sagen, ja, die jüngeren Generationen wollen gerne eine bessere Work-Life-Balance und mehr Freizeitausgleich und einen höheren Urlaubsanspruch. Und zumindest in meinem Bauchgefühl würde das aber nicht nur die Mitarbeiter betreffen, sondern tatsächlich auch viele Inhaber. Also ich habe viele Inhaber, Inhaberinnen, die auch vermehrt Urlaub nehmen und deshalb den Mitarbeitern viel gewähren. Aber da wäre jetzt die Frage, was sagen unsere Zahlen? Ist der Urlaubsanspruch tatsächlich gestiegen?
Ja, genau. Also ich würde deine Beobachtung teilen, ne? Genau. Und uns geht's ja nicht anders. Man hat insgesamt so einen Trend hin zu und vielleicht auch eine Notwendigkeit, ja, für mehr Erholungszeiten. Und vielleicht bevor ich jetzt in die Zahlen für diese These gehe, noch eine Anmerkung. Ich werde jetzt die Zahlen, die ich im Folgenden sage, es ist jeweils der Median. Nur noch mal kurz zur Erinnerung, Median ist sozusagen der mittlerste Wert, ja. Das heißt, wenn ich jetzt gleich sage, was der Median Urlaubsanspruch ist, dann stellen wir uns vor, wir stellen alle Mitarbeiter in der Praxis auf von wenig Urlaubsanspruch bis viel Urlaubsanspruch und dann schauen wir, wo ist die Mitte dieser Menschenreihe, ne? Und der Median ist sozusagen der Mensch in der Mitte. Das ist was anderes als das arithmetische Mittel oder der Durchschnitt, der von Extremen verzerrt sein kann, ne? Der Median sagt einfach, wo teilt sich die Hälfte? Bedeutet, oberhalb vom Median liegt die eine Hälfte und unterhalb vom Median liegt die andere Hälfte, ne? Und zusätzlich haben wir noch Quartile angeguckt, die funktionieren genauso. Erstes Quartil bedeutet, da liegen nur 25% drunter und 75% drüber. Drittes Quartil bedeutet, 25% liegen drüber, 75% drunter. Ja, das gilt jetzt für alle Folgenden. Ja, Diana, zu deiner Frage, ist denn der Urlaubsanspruch gestiegen? Ich kann mich erinnern, dass wir eigentlich die letzten Jahre immer recht stabil so im Kopf hatten, dass irgendwas zwischen 28 und 30 so der Standard ist, ne? Und wenn wir in die Zahlen schauen, jetzt muss ich sozusagen den Chart, den ich vor mir habe, hier für die Podcast-Hörer ein bisschen erklären. Wenn wir in die Zahlen schauen, dann sehen wir, dass wir tatsächlich schon 2016 eigentlich im Median 29 Urlaubstage hatten und sich das tatsächlich in den Jahren 2020 und 21 erstmal reduziert hat. Ich vermute, dass das ein Corona-Effekt ist. Wahrscheinlich, ne, wahrscheinlich haben die Praxen dort zusätzliche Urlaubstage, vielleicht Weihnachten, Silvester frei oder irgend sowas in der Art, dann temporär gestrichen teilweise. Gerade 21 war ja ein Jahr, wo man dann doch versucht hat, wieder was nachzuholen. Auf jeden Fall ging der Urlaubsanspruch dort im Median etwas zurück. Aber seitdem sehen wir, dass die These zu bestätigen ist und der Urlaubsanspruch wieder steigt. Und wir haben dieses Jahr 2024 das erste Mal den Median bei 30 Tagen. Das heißt, die Hälfte der Mitarbeitenden in Deutschlands Zahnarztpraxen, zumindest in dem Sample, das wir im Pepito haben, aber bei 10.000 Mitarbeitenden ist das nicht so schlecht, hat 30 Urlaubstage oder mehr und die andere Hälfte hat 30 oder weniger. In der Mitte ist genau die 30.
Ja. Mhm, super spannend, ne? Wo man früher gesagt hätte, 30 Urlaubstage ist dann eigentlich eher schon viel, ne?
Ja.
Ist jetzt der Schnitt. Aber ich möchte natürlich deine Zahlen hier nicht angreifen.
Mach
natürlich
ruhig.
Vollkommen richtig. Nur ein Aspekt dazu. Ich glaube sogar, dass der tatsächliche Urlaubsanspruch noch höher liegt. Also nicht Anspruch, das ist der Urlaubsanspruch, sondern den Urlaub, den sie bekommen, dass der noch deutlich drüber liegt, weil eben viele Praxisinhaber, Praxisinhaberinnen die Praxis auch gelegentlich schließen, eben weil sie auf einer Fortbildung sind oder weil sie eben mehr Urlaub machen. Also ich lese regelmäßig Gesellschaftsverträge und da steht eigentlich immer drin, dass dem Inhaber oder häufig drin, dass dem Inhaber 40 Urlaubstage zustehen. Ich kenne viele Übernehmer, die Praxen übernehmen, wo die sagen, boah, der Vorgänger hat immer 40 Tage Urlaub gemacht und das den Mitarbeitern auch gewährt. Also tatsächlich glaube ich, dass der Wert des Urlaubs, den sie wirklich nehmen können, sogar teilweise höher ist, nur eben mit festgelegten Tagen. Ja, und das ist eben wiederum der negative Punkt an der Geschichte, dass eben in vielen Praxen, eben in Praxen, die vielleicht Einbehandlerpraxen sind und wo der Urlaub eines Kollegen nicht durch einen anderen abgefangen werden kann, eben die Praxis gegebenenfalls geschlossen werden muss und die Mitarbeiter zu festen, bestimmten, betriebsbedingten Zeiten Urlaub nehmen müssen, was natürlich ein bisschen unattraktiver macht. Und gerade wenn das der Fall ist, kann man es natürlich aushelfen, indem man den Mitarbeitern vielleicht noch ein paar Zusatztage gibt, dass sie selber dann noch ein paar haben, die sie selber verfügen können.
Ja, das würden sicherlich Aspekte sein. Und ja, ich sag mal, im Grunde genommen ist es natürlich auch nochmal spannend, dass wir jetzt sehen, dass es wirklich gerade auch im letzten Jahr eine Beschleunigung kriegt. Ne? Wir sind also 2022, 23 erstmal zu den Vor-Corona-Niveaus von 29 Tagen zurückgekehrt. Und jetzt eben nicht nur der Median, sondern auch das obere Ende und das untere Ende verschieben sich so um ungefähr einen Tag nach oben. Ist wahrscheinlich auch, und das werden wir, Spoiler, in den nachfolgenden Thesen nochmal sehen, ist wahrscheinlich auch Ausdruck davon, dass Mitarbeitende das vielleicht jetzt auch vermehrt fordern können oder mit ihren Forderungen vielleicht auch einfach sich in Verhandlungen durchsetzen. Während man früher vielleicht 30 gewünscht hat, die Praxis 28 geben wollte, ist man bei 29 gelandet. Heute ist, glaube ich, in Praxen einfach dann auch bereiter, auf die Forderungen von Mitarbeitern einzugehen.
Ja, absolut. Und vielleicht noch ein Tipp für diejenigen, die auf ihrer Homepage Mitarbeiter suchen und sich sozusagen bei den Mitarbeitenden bewerben, damit, dass sie 30 Urlaubstage gewähren. Das ist kein Goodie, das ist wohl mittlerweile scheinbar der Durchschnitt. Ja, also das ist nicht mehr so, dass man sagen kann, wir liegen über dem gesetzlichen Anforderungen, sondern das ist der Standard. Also wenn ihr da Goodies hinschreibt, dann wirklich Dinge, die auch, die ihr mehr bietet als andere. Ne? Ja. Deshalb mal für die Einordnung, 30 ist die neue 28.
Ja, so ist es. gesetzlicher Anspruch vielleicht noch zur Vollständigkeit liegt bei 20. Ne? Und das Ganze immer bezogen auf eine 5-Tage-Woche, also gesetzlicher Anspruch sind quasi 4 Wochen, die Praxen liegen dann im Schnitt bei 6 Wochen. Mhm. Oder die Praxismitarbeitenden.
Gut, dann würde ich sagen, These schwach bestätigt, ne? Also jetzt kein Riesensprung, aber durchaus ein kleiner Anstieg im Urlaubsanspruch. Dann kommen wir zur These Nummer 2. Die wöchentliche Arbeitszeit sinkt seit Jahren.
Die wöchentliche Arbeitszeit sinkt seit Jahren.
Also bei mir persönlich nicht, aber aber man sagt ja immer, das ist jetzt eigentlich dasselbe Thema, ne? Die neue Generation, die möchte ja weniger arbeiten und mehr Freizeitausgleich. Hinzu kommt das Thema, dass mittlerweile eben häufig auch beide Elternteile in Familien arbeiten gehen und dadurch sich das teilen und deshalb lieber in Teilzeit arbeiten. Und daher kamen wir so zu dem Entschluss, dass wahrscheinlich die Arbeitszeit über die letzten Jahre gesunken ist.
Ja. Genau. Hier sehen wir eigentlich einen Trend, der ganz ähnlich aussieht wie eben bei den Urlaubstagen. Wir lagen eigentlich in den letzten Jahren in der Median-Arbeitszeit immer so im Bereich 36 Stunden, 36,5 Stunden. Das hat uns beide, glaube ich, überrascht, dass es überhaupt so hoch ist. Ne? Mhm. Wir haben natürlich in den Praxen, und jetzt ist hier, glaube ich, einmal der Unterschied zwischen Median und Durchschnitt zu erwähnen. Wir haben natürlich in den Praxen ganz, ganz viele, gerade auch Teilzeitkräfte mit niedrigem Stundenumfang, ja, 12, 13 Stunden, 18 Stunden, 20 Stunden, die jetzt das arithmetische Mittel, den Durchschnitt nach unten ziehen, den Median aber nicht, weil eben doch noch die Mehrheit der Mitarbeitenden in den Praxen in Vollzeit arbeitet. Ich muss hier dazu sagen, da sind jetzt auch Praxisinhaber dabei, Angestellte, Zahnärzte, also alle Kräfte, nicht nur ZFAs, ne? Und ja, wir haben gesehen, 37 Stunden, 36 Stunden war so in den letzten Jahren der Median und die Bandbreite. Das erste Quartil lag bei 30 Stunden, das heißt 25% haben weniger als 30 Stunden gearbeitet. Das dritte Quartil bei 40, das heißt 25% haben sogar mehr als 40 gearbeitet. Ja. Tatsächliche Arbeitszeit dann laut Regelung. Und ja, was wir hier sehen, ist, dass wir auch wieder in 23 schon startend, aber vor allen Dingen auch wieder in 24 tatsächlich jetzt ein Absinken haben. Wir liegen jetzt ungefähr bei 35,5 Stunden im Median. Ist jetzt keine Riesenveränderung, aber es sind 1,5 Stunden weniger, 2 Stunden weniger im Median als noch vor ein paar Jahren. Und vor allen Dingen das untere Ende, also das untere Quartil, kommt auch nach unten. Ich sagte eben, früher hat ein Viertel der Mitarbeitenden 30 Stunden oder weniger gearbeitet. Heute arbeitet dieses untere Viertel ungefähr 25, 26 Stunden oder weniger.
Also bis hierhin können wir jetzt schon mal festhalten, wir haben weniger Mitarbeiter, die weniger Stunden arbeiten und mehr Urlaubsanspruch haben. Und genau, da haben wir schon einen Teil des Problems. Ja. Was ich gerade noch gedacht habe, Christian, ein Teil des Effekts könnte unter Umständen noch sein, ich beobachte in den letzten Monaten oder in diesem Jahr verstärkt, dass Praxen immer mehr Quereinsteiger und Minijobber einstellen. Also einfach Leute, die an irgendeiner Front mithelfen, egal was sie tun, irgendetwas in der Praxis unterstützen, damit alle wieder Luft kriegen. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein bisschen nach unten geht, weil ich habe gesehen, dass eben die untere Grenze, also das unterste Quartil, sogar schon bei 8 Stunden startet, so kam ich drauf.
Das ist das Minimum.
Und das war, genau, das Minimum. Und das war früher eben anders, ne? Das Minimum, das lag immer so bei 15 oder so.
Ja.
Und jetzt ist eher so bei 8, 9. Das heißt, es ist alles auch weiter nach außen gezogen, nach unten, ne? Allerdings auch nach oben, ne? Also die Ausreißer nach oben, die richtig viele Wochenstunden arbeiten, die gibt's auch mehr.
Ja, genau, absolut. Also es gibt, genau wie du sagst, die Praxen sind auch hier offensichtlich in den letzten 1-2 Jahren pragmatischer, flexibler geworden. Genau, und stellen einfach Leute ein, auch in einem Stundenumfang, den sie früher einfach nicht eingestellt hätten. Hauptsache, wir haben jemand. Und wenn es nur an einem oder 2 Vormittagen in der Woche für den Empfang ist oder so.
Und gleichzeitig vielleicht noch, Christian, auch, dass durch den Engpass auch manche Bestandsmitarbeiter eben aufgestockt haben. Und deshalb, weil mich wundert auch, dass hier so viele auch dann eben oberhalb liegen, ne?
Ja.
Also über der 40, die dann vielleicht aufgestockt haben, die sowieso immer Überstunden gemacht haben. Und das habe ich in letzter Zeit auch häufig im Pepito gesehen, dass da plötzlich steht, wöchentliche Arbeitszeit 42 oder 46 Stunden. Ne? Vielleicht auch, weil sie gemerkt haben, mir reicht das Geld nicht und dann gesagt haben, ich würde gerne ein bisschen mehr arbeiten, ich bin flexibel.
Ja.
Auch das ist ein neuer Trend, würde ich sagen.
Ja, das ist jetzt Gesamtarbeitszeit übrigens, nicht Behandlungszeit, ne? Also inklusive Vor- und Nachbereitung, allem drum und dran.
Ja, und eigentlich, hast du noch was zu dem Punkt?
Ja, letzter Punkt noch, weil sozusagen der Median, wenn der jetzt von 37,5 auf 35,5 gesunken ist, das ist erstmal interessant, sozusagen als Aussage, dass weniger gearbeitet wird. Ich glaube aber, es ist noch aus einem anderen Grund interessant, weil die Frage ja auch oft ist, was ist eigentlich Vollzeit? Ne? In unserem Kopf, und wenn wir rechnen, nehmen wir immer Vollzeit 40 Stunden, einfach weil sie es gut rechnen lässt, wenn wir Gehälter ausrechnen und so weiter. Ne? Ich glaube, in der Realität müssen wir sagen, ist 40 Stunden aber auch schon lange nicht mehr Vollzeit, sondern Vollzeit ist in den meisten Praxen wahrscheinlich eher irgend so etwas zwischen 38 und 35. Und auch das kann man, glaube ich, an den Medien ganz gut ablesen. Wenn die Mehrheit der Mitarbeitenden arbeitet, arbeitet in Vollzeit und aber eben nicht mehr 40 Stunden wie früher.
Zumindest in den Praxen.
Absolut.
Also in der Wirtschaft kenne ich es immer noch
Wirtschaft
so, dass 40,
noch,
genau,
ja,
40
korrekt.
Ist Vollzeit.
5x8, ja.
Auch sieht man auch in allen Statistiken, da wird immer 38 oder 39 als Vollzeit angenommen.
Ja.
Und viele arbeiten eben nur 36, 37, 38. Das kommt wahrscheinlich daraus, dass dann die Mitarbeiter so eingestellt wurden, wie der Inhaber behandeln will und der dann zusätzlich noch seine Verwaltungszeit hat oder so. Genau. So, dann kommen wir von dem Punkt eigentlich zu einem sehr ähnlichen, der dazugehört, so ein bisschen, würde ich sagen, nämlich These 3, die 4-Tage-Woche nimmt zu. Es ist so ein Thema, wo ich sagen muss, also letztes Jahr habe ich das eigentlich in fast jedem Beratungsgespräch gehabt. Das waren unheimlich viele, die gefragt haben, soll ich das machen, ist das sinnvoll, oder die es einfach gemacht haben und ich dann rückwärts umgefallen bin, als ich die Zahlen gesehen habe. Da haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge zu aufgenommen, wo wir sehr differenziert das Thema auseinandergenommen haben, wen das interessiert. Ich weiß nicht, Christian, ob du die Nummer gerade weißt, ansonsten müsst ihr
suchen.
Genau. Und tatsächlich ein Thema, wo ich sagen würde, es wird gar nicht mehr so heiß gekocht. Ich bin ganz froh drum. Wir hatten schon mal gesagt, wir haben Fachkräftemangel und wenn wir ganz ehrlich sind, müssten wir eigentlich 6 statt 4 Tage in der Zahnmedizin arbeiten, um den Arbeitsbedarf zu decken. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, dass eine 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich einfach finanziell wirklich ein ordentlicher Schritt ist. Ne? Das kann man machen, wenn man es sich finanziell erlauben kann. Aber ich hatte doch den einen oder anderen, wo ich das Gefühl hatte, das war vielleicht nicht die beste Idee. Ja. Und der nächste Effekt ist, dass ja auch jedem Mitarbeiter freigestellt ist, Teilzeit zu arbeiten. Ja. Also es macht ja nur Sinn bei vollem Lohnausgleich, weil sonst kann ich ja auch sagen, okay, du kannst jederzeit reduzieren. Ne? Du kannst gerne 4-Tage-Woche machen und kriegst weniger Geld. Das ist ja nicht das, wo die meisten eben drüber reden, wenn sie über die Vier-Tage-Woche sprechen. Und unsere These war eben, es nimmt zu, weil es eben gerade letztes Jahr unheimlich thematisiert wurde und doch die ein oder andere Praxis es tatsächlich eingeführt hat. Konntest du das bestätigen, Christian?
Ja, vielleicht noch kurz Live-Follow-up. Das ist Folge 86, Mythos Vier-Tage-Woche in der Zahnarztpraxis. Realistische Vision oder Utopie? Ja. Genau, ja, zu der Frage, konnten wir das bestätigen? Gibt es einen Trend zur Vier-Tage-Woche? Ja, die These lässt sich bestätigen. Insgesamt gibt es einen Trend zur Teilzeit. Das haben wir eben schon so ein bisschen angesprochen, wo das untere Ende sozusagen der Arbeitsstunden immer größer und die Praxen immer flexibler werden. Wir sehen, dass wir zum Beispiel 2016 knappe 23% der Praxismitarbeitenden in Teilzeit hatten und 2024 da schon knapp bei 40% sind. Also das ist sozusagen nochmal eine Bestätigung und eine andere Sicht auf die Aussagen von eben. Und unter den Teilzeitarbeitenden, also die weniger als 5 Tage arbeiten, ist die Gruppe der 4 Tage Arbeitenden besonders groß und besonders schnell gewachsen. Ja, also wir hatten 2016 ungefähr noch 18,5-19% Mitarbeitende, die in der 4-Tage-Woche sind und liegen in der Zwischenzeit bei fast 24%. Ja, also da sehen wir, dass tatsächlich das um etwa ein Drittel zugenommen hat. Ja, wir haben jetzt ein Drittel mehr Leute in der 4-Tage-Woche, als wir es noch vor 7-8 Jahren hatten in Zahnarztpraxen. Und der größte Teil dieses Anstiegs ist auch hier wieder eigentlich im letzten Jahr passiert. Also gerade 2024 sehen wir einen 2% Anstieg von 21,8 auf 23,8% der Mitarbeitenden in der 4-Tage-Woche. Und im Jahr davor, 23, hatten wir auch schon 1% Anstieg. Also der Anstieg ist in den letzten 2 Jahren und im Wesentlichen in diesem Jahr 2024.
Ich glaube, Christian, dass sich viele letztes Jahr damit beschäftigt haben und dann zum Jahreswechsel eben umgestellt haben, ne? Anfang 24 quasi, dann vielleicht auf die 4-Tage-Woche gegangen sind. Ich habe auch immer mal wieder Inhaber dran, die sagen, es ist mir zu viel, ich hätte eigentlich lieber eine 4-Tage-Woche. Ja. Aber da gibt's eben, könnt ihr in der Folge nachhören, unterschiedliche Modelle, wie das einige umgesetzt haben, aber sollte gut überlegt sein, gesamtwirtschaftlich oder die gesamte Dentalbranche im Hinblick auf Fachkräfte betrachtet, ist es nicht so ideal.
Nee. Ich glaube, da steuern wir einfach auch sozusagen wohlstandstechnisch auf ein Problem zu, wenn sich dieser Trend beschleunigt. Aber das ist wieder das Thema, was wir mit dem Urlaub eben schon hatten, ne? Wir sind eine Gesellschaft, und das finde ich ganz kurios, der es irgendwie eigentlich viel zu gut geht und die gleichzeitig einfach unheimlich viel meckert und jammert. Also die Lage in Deutschland ist in meinen Augen deutlich besser als die Stimmung. Und diese Zahlen sind der Beweis dafür. Weil wenn die Lage so schlimm wäre, dann könnten sich das die Leute alle gar nicht leisten, in Teilzeit zu gehen, mehr Urlaub zu machen, weniger Tage in der Woche zu arbeiten, ihre Stundenzahl runterzunehmen. Es ist also irgendwie auch gleichzeitig irgendwie Ausdruck davon, dass wir in wirtschaftlich einfach wunderbaren Zeiten leben. Und ich glaube, die schlechte Laune und die schlechte Stimmung im Land ist einfach Ausdruck davon, dass sich jetzt schon erahnen lässt, dass es in Zukunft nicht besser wird, sondern eher schlechter. Hält aber keinen davon ab, das eigene Leben trotzdem da erstmal weiter zu optimieren. Ne? Auf einer individuellen Ebene ist es cool. Auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene müssen wir gucken, wie es funktioniert.
Absolut. Ich meine, man muss da natürlich nochmal differenzieren, weil es gibt ja auch viele, die 4-Tage-Woche eingeführt haben, indem sie einfach die Arbeitszeit von 5 Tagen auf 4 verteilt haben. Ne? Das ist jetzt dann ein bisschen anderes Modell. Die erwirtschaften dann ja dasselbe, sage ich mal, nur in 4 Tagen. Ne? Ist halt dann ein bisschen anstrengender. Genau. Also wie du sagst, es hat was mit Wohlstand zu tun. Entweder der Inhaber, die ihr Geld dann teilen und sagen, ihr könnt Teilzeit arbeiten und ich zahle euch voll. oder eben derjenigen, die sagen, ich kann auf Lohn verzichten. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit der Gesamtbelastung zu tun. Also ich nehme schon wahr, egal ob im privaten Umkreis oder auch bei unseren Kunden, dass die Gesamtbelastung in der Gesellschaft höher geworden ist, mit allem, was da auf einen zukommt, ja. Und dass viele da einfach gemerkt haben, ich pack das nicht mehr, ja. Es ist einfach zu anstrengend, 40 Stunden zu arbeiten und daher auch wahrscheinlich viele reduziert haben.
Das war das jetzt auch selbsttherapeutisch, oder?
Ja. ich spreche für einen Freund.
Genau.
Genau. Naja, 40, das wäre doch ein Träumchen, oder? 40 wäre gut, ja. Wenn wir von 50 auf 40 oder du von 60 auf 40 kommen würden, wäre doch super.
Wir machen erstmal die 5-Tage-Woche, Diana.
Genau. Oder wir bleiben überhaupt mal bei den Tagen und arbeiten nicht die Nächte. Gut, dann kommen wir zur nächsten These, zur These 4, würde ich sagen. Krankenstand höher als früher. Ja, auch das ein absolutes Reizthema in den Praxen. Ich glaube, jedes zweite Gespräch, was ich führe, geht also entweder um das Thema Vergütung und oder um das Thema Krankenstand oder sogar beides, nämlich mir geht das auf den Nerv, ein Teil ist hier ständig krank und der andere Teil muss es auffangen und ist überlastet. Wie kann ich denen etwas zugutekommen lassen, zum Beispiel im Rahmen eines Bonus und ähnliches? Und auch eine absolute Überforderung, das spiegelt uns auch das Team Pepito wieder, in dem Bereich Krankenstand und Personaleinsatzplanung, ja, weil es einfach super schwierig ist. Und viele Praxen bauen dann unheimlichen Überhang auf, um das abzufangen, ne, um zu sagen, okay, ich habe lieber 2, 3 Leute mehr, bevor ich nicht behandeln kann, weil irgendjemand krank ist. Aber auch das ist natürlich, muss man sich erstmal leisten können. Aber vielleicht erstmal, Christian, wie steht es denn um den Krankenstand? Ist das nur ein Gefühl oder ist es tatsächlich so?
Ja, also auch hier, ich hau es gleich raus, können wir die These bestätigen. Wir haben jetzt 4 Thesen, Diana, die wir aufgestellt haben, 4 Vermutungen, die wir jetzt alle 4 bis hierhin bestätigt haben. Es ist so, der Krankenstand nimmt zu, ne? Und du hast völlig recht, das ist das, was man am häufigsten hört von den Praxen als Herausforderungen. Die Umsätze schwanken, dann fragt man, was war da los? Ja, wir hatten 4 Krankenstand, ne? Ja, entweder bei uns und oder wahlweise bei den Patienten natürlich auch. Ne? Das heißt, das ist nicht ein auf Zahnmedizin spezialisiertes Thema, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, auch wieder hier. Ja, ist übrigens spannend, weil wir natürlich immer über Zahnarztpraxis sprechen. Manchmal in der Branche auch der Eindruck entsteht, es wären alles besondere Härten. Diese Härten, die wir bis hierhin besprochen haben, treffen, glaube ich, alle Unternehmen. Ne? Ja. In Klammern, bei euch ist es ein bisschen blöder, weil ein Stuhl und ein ZFA und ein Zahnarzt dort stehen und wenn der Patient dann nicht kommt, ist das ärgerlicher als beim einen oder anderen Berufsbild, aber ja, nichtsdestotrotz. Ne? Und wir sehen, dass wir natürlich in, sagen wir mal, in Corona-Zeiten uns auf ein neues Niveau geschossen haben. Ich hatte ja vermutet, dass das Jahr 2020 einen hohen Krankenstand hatte. Hatte es tatsächlich gar nicht, hatte es nur ganz am Anfang. Vor den Corona-Jahren waren wir in einem Krankenstandbereich von 5-6%, ja. Das heißt, von 220 Arbeitstagen zum Beispiel waren Praxismitarbeitende im Schnitt 12 bis 13 Tage krank vor Corona. Das ist jetzt auch wieder über alle Berufsbilder in der Zahnarztpraxis, also inklusive Angestellte, Zahnärzte, Zahntechniker, ZMVs, ZMPs, DHs und so weiter, ZFAs. Und in Corona schnellte das dann hoch auf 8-9%. Dann kamen aber sofort die Lockdowns und wir haben danach eigentlich wieder für über ein Jahr, auch im ganzen Jahr 2020 und 2021 noch relativ normale Niveaus dann gesehen. Da hatten wir dann auch so ungefähr 6% Krankenstand. Das heißt, in den Jahren ist noch gar nichts passiert. Was wir sehen ist, seitdem die Corona-Maßnahmen beendet sind und ob das damit zusammenhängt oder ob das nur korreliert, ist eine ganz andere Frage, glaube ich. Aber seitdem sehen wir, dass der Krankenstand stark gestiegen ist. 2022 war das schlimmste Jahr. Da hatten wir im Durchschnitt einen Krankenstand von 8,5% fast in den Zahnarztpraxen. Das heißt, bei 220 Arbeitstagen wären das dann 19 pro Praxismitarbeitende und Mitarbeitende. Und seitdem ist es zum Glück etwas zurückgekommen. Und wir liegen jetzt in dem Bereich um 7-7,5% und zwar für 2023 und für 2024, sehr stabil. Das heißt zusammengefasst, wir liegen wieder unter dem Katastrophenjahr 2022, was vom Krankenstand her wirklich eine absolute Katastrophe war, aber wir liegen strukturell 2-3 Prozentpunkte höher oder andersrum ausgedrückt fast 50% höher im Krankenstand als zum Beispiel 2019
ja,
oder
Wahnsinn.
In den Vorjahren.
22, ne? Da siehst du eigentlich, siehst auch kaum noch das Sommerloch, ne? Also so ein kleiner Dip nach unten von 9-8%, aber 8% immer noch im Sommer krank, also finde ich krass. Ja. Ja. Wahnsinn, ja.
Und jetzt sind wir in dem New Normal anscheinend bei ungefähr 7-7,5% Krankenstand, genau.
Also es ist wahrscheinlich eine Mischung, ne? Also ich glaube, ich meine, wir sind jetzt keine Ärzte, ne? Wir können der Sache nicht auf den Grund gehen. sicherlich gibt es da auch Gründe für, die dann vielleicht eben mit dem Lockdown und Ähnlichem zu tun haben, also dass man eben danach wieder anfälliger war und vielleicht auch neue Krankheitsbilder entstanden sind. Das möchte ich jetzt gar nicht thematisieren, da weiß ich zu wenig zu. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich insgesamt schneller krank meldet, weil überhaupt das Thema, ich kann ansteckend sein, zugenommen hat, ne, und man sich eher dann mal krank meldet und nicht vielleicht in die Praxis fährt und noch andere ansteckt oder eben auf die Arbeit. und auch die Empfindlichkeit, ne, dieses, ach, eben, ich, mir geht's nicht so gut, ich bleib zu Hause, ne? Auch das, glaube ich, hat zugenommen. Das ist jetzt nur ein Bauchgefühl. Aber ich glaube schon, dass sich einfach auch immer mehr Leute krank melden, während sie früher vielleicht zur Arbeit gefahren werden.
Ja, ich genau. Also das würde ich auch so sehen. Ich glaube, das ist eine Kombination. Wir haben, glaube ich, mehr Atemwegserkrankungen, auch stärkere als früher. Mhm. Also anekdotisch, die Leute, die ich im letzten Jahr getroffen habe, die Corona hatten, die hatten das nicht 3 Tage, sondern die hatten da wochenlang und monatelang was
Das stimmt
vor.
Auch, ja. Ja. 2 Wochen krank, ja.
Ja, und danach monatelang argen Husten. Also das ist sicherlich ein Aspekt. Genau, der zweite Aspekt ist ein höheres Bewusstsein für Ansteckungen. Und ich schleppe mich jetzt nicht krank hin, um den Rest noch anzustecken, sondern wenn ich solche Symptome habe, bleibe ich lieber mal daheim, falls es die Grippe oder Corona ist. Genau, und das dritte ist die gesunkene Verbindlichkeit und das gesunkene Verantwortungsgefühl, wenn man es jetzt negativ ausdrücken will, gegenüber dem Arbeitgeber. Wenn man es positiv ausdrücken will, könnte man natürlich auch unserer Generation und der Generation unserer Eltern vorwerfen, dass wir uns krank auf die Arbeit geschleppt haben, und könnte sagen, die jüngeren Generationen haben einen höheren Selbsterhaltungstrieb oder eine höhere Begabung oder eine höhere Bereitschaft, auf die eigene Gesundheit und den eigenen Körper zu hören. Aber diese 3 Faktoren
ohne Wertung.
Garantiert. Ja, ja.
Ne, ohne Wertung. Also ich weiß ja noch, wie
ich war. Oder negativ ausdrücken.
Ja. Ich war mal so krank auf einem Seminar, dass die Teilnehmer, junge Praxismanagerin, mich am 2. Tag um 12 Uhr nach Hause geschickt haben, weil sie gesagt haben, wir verstehen kein Wort mehr, sie haben keine Stimme mehr, jetzt gehen sie doch mal nach Hause. ja, das ist auch nicht gut. Ne? Genau. Also wie du sagst, ne, ich glaube, da spielen einfach ganz verschiedene Faktoren. Was ich mir noch vorstellen könnte, ist, was wir gerade eben schon hatten, das Thema Überlastung. Also ich habe schon das Gefühl, dass es insgesamt einfach alles schnelllebiger geworden ist. Ne? Also man hatte ja so eine Pause in Corona irgendwie gefühlt, ne? So im Nachhinein betrachtet, alle waren mal zu Hause und es war einfach mal nichts. Und danach hat sich die Geschwindigkeit gefühlt verdreifacht, vierfacht, fünffacht vielleicht sogar. Auch was die Digitalisierung natürlich angeht. Und wir sind Fans der Digitalisierung, das soll jetzt nicht negativ klingen. Aber das hat natürlich alles noch schnelllebiger gemacht und auch anstrengender. Und ich glaube, dass da auch viele in der Überlastung sind. Und auch in den Praxen natürlich durch den Fachkräftemangel auch mehr Überlastung und Stress entsteht. Und ich höre doch immer wieder, auch als Wechselgrund in Praxen, dass das Stresslevel zu hoch ist. Ja.
Also psychologische Gründe stecken ja auch dahinter. Ne? Also entweder macht sich das bemerkbar in Form von Burnout und wirklich psychologischen Krankheiten, oder wir wissen ja, dass Körper und Seele zusammenhängen. Ja. Wenn es mir mental schlecht geht und ich Stress habe, dann habe ich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, krank zu werden und oder mich krank zu fühlen oder das zu fühlen, was mein Körper eh schon hat oder so. Ne?
Ja. Also abschließend zu der These vielleicht, achtet mal drauf, rechnet mal euren Krankenstand aus oder guckt in Pepito, wie der ist, und genau, beschäftigt euch damit, damit ihr auch so eine Art Frühwarn System für euch habt, weil wenn der Krankenstand einfach kontinuierlich zunimmt, kann das auch ein Indiz für Stress oder andere Themen im Team sein.
Ja, ich glaube, dass wir hier strukturell, also das kam jetzt, glaube ich, auch raus aus dem, was wir besprochen haben, dass wir hier auch davon ausgehen müssen, dass das strukturell so bleibt. Ne?
Genau.
Also es ist jetzt eben
Lösungen finden.
Ja, genau. Und das ist jetzt eben nicht irgendein Krankheitsbild, das wieder weggeht, sondern das sind ja gesamtgesellschaftliche eben auch sehr starke Trends, die sich in absehbarer Zeit jetzt nicht umkehren. Ja.
Gut, dann würde ich sagen, Haken dran, bestätigt. Kommen wir zur These 5, und wir haben uns nicht erst die Zahlen angeguckt und dann die Thesen geschrieben, wer das jetzt denkt. Ja? Kleiner Spoiler, das bestätigt schon die nächste These. Unsere These war, Überstunden steigen, eben auch aus diesem Gedanken heraus, Überlastung in den Teams, zu wenig Mitarbeiter, also arbeiten die doch sicherlich alle zu viel. Was sagen deine Zahlen dazu?
Jetzt kommt die erste These, die wir widerlegen müssen. Ich war mir ganz sicher, dass das so sein muss, dass die Anzahl der Überstunden gestiegen ist. Wenn wir in die Zahlen gucken, können wir es tatsächlich nicht sehen. Wir sehen, dass Praxen eigentlich in jedem Jahr im Schnitt, also über alle Praxismitarbeitenden, die wir hier auswerten konnten, Überstunden gemacht werden. Ja, also es werden eher Überstunden gemacht als Unterstunden, und im Schnitt führt es dann zu leichten Überstundensalden in den Praxen. Allerdings gibt es da Jahre, wo das stärker ist und Jahre, wo es weniger stark ausgeprägt ist. Ich glaube, auch hier kann man so ein bisschen über die Events der Jahre ein bisschen was schließen. Also wir sehen zum Beispiel, dass 2020 sehr wenig Überstunden gemacht wurden. Und das ist mit Sicherheit ein Effekt des Corona-Jahres. Die Praxen hatten reduzierte Öffnungszeiten, teilweise phasenweise zu. Da musste dann vielleicht sogar eher was nachgearbeitet werden, was vorher ausgefallen ist. Aber wir sehen dann 2021 ein erhöhtes Saldo an Überstunden. Und das hatten wir ja vorhin schon mal. Da wurden freiwillige Urlaubstage gestrichen und eher Überstunden gemacht, weil 2021 ein Jahr war, wo Praxen ja doch tatsächlich versucht haben und es teilweise auch geschafft haben, nachzuholen, die Behandlungen, die vielleicht in 2020 liegen geblieben sind. Auch in 2022 sehen wir noch positive Überstundensalden. Wir sehen aber dieses Jahr keine Überstunden, also im Schnitt über die Praxismitarbeitenden. Das heißt, da halten sich die Überstunden machen, die Unterstunden machen, die Waage. Und wir sehen ganz interessant 2023 ein massives Saldo an Unterstunden über alle Praxen hinweg. Und da haben wir uns doch sehr drüber gewundert. Meine These, die beste, mit der ich sozusagen meine Erklärungsversuch dafür, warum wir 2023 das einzige Jahr in dem ganzen Sample im Schnitt über alle Praxen Unterstunden sehen. Meine Vermutung wäre, dass dort viele Praxen zum Jahresende hin Behandlungszeiten reduziert haben, weil man gemerkt hat, dass man in die Budgetierung läuft. Ne? Also das war was 23 viele Praxen beschäftigt hat und in vorauseilendem Gehorsam auch so ein bisschen mit der Wut im Bauch hat man gesagt, ja, wenn ich das Budget jetzt schon voll habe, dann behandle ich jetzt keinen Kassenpatienten mehr. Ob das eine gute Idee war oder nicht, dahingestellt. Und dann haben Mitarbeiter Überstunden abgebaut oder sind einfach sozusagen weniger eingesetzt worden. Über alle Jahre hinweg sehen wir in jedem Fall nicht, dass es hier einen Trend zu mehr Überstunden gäbe oder auch in den letzten Jahren jetzt irgendwie vermehrt Überstunden gegeben hätte. Das Gegenteil ist der Fall, zumindest für 2023 und 2024 komplett unauffällig. Erstaunlich.
Ja, mir ist auch nichts Besseres eingefallen. Insofern nehme ich mal deine Erklärung. Ja. Ist gekauft. Tatsächlich ein Aspekt noch. Ich sehe in Pepito auch immer wieder in der Personaleinsatzplanung, dass Mitarbeiter häufig von vornherein schon mit Über- oder Unterstunden geplant werden. Also es gibt dann einfach in der Planung von vornherein, nee, da soll schon eine Viertelstunde vorher angefangen werden. Ich plane euch schon ein Viertel vor ein und dann entstehen automatisch Überstunden. Da immer mal gucken, dass die zumindest das, was man plant, dem entspricht, was im Vertrag steht. Also normal hat man eine Arbeitszeit und die steht im Vertrag. Und daran sollte man sich laut Plan halten. Und natürlich kann es vorkommen, dass es mal länger dauert und dann entsteht eine Überstunde oder ein Patient sagt ab, man sagt, geh nach Hause und dann entsteht eine Unterstunde. Ja, also da vielleicht nochmal mein Hinweis. Betreibt da bitte auch viel Pflege. Da sehen wir immer noch viel Chaos.
Absolut. Und ich glaube, dass das vielleicht manche Praxen auch schon so handhaben. Du hast es ja vorhin gesagt, vielleicht ist auch tatsächlich das mit den Überstunden, Unterstunden deswegen hier nicht so gut zu sehen, weil die Praxen die Arbeitsverträge anpassen. Das wäre jetzt meine Vermutung, ne? Dass der ein oder andere Mitarbeiter, nachdem die Kinder größer werden, vielleicht aufstockt, anstatt kontinuierlich Überstunden zu machen. Ne? Mhm. Und was wir eben auch sehen, und das kommt natürlich, wenn wir einen Durchschnitt oder einen Median betrachten, geht das weg. Wir sehen natürlich schon, dass in Praxen Überstunden gemacht werden, aber oft immer von den gleichen Leuten, während andere regelmäßig Unterstunden machen. Die Überstunden werden dann abgegolten oder vergütet. Mhm. Die Unterstunden, naja.
Christian, was wir nochmal auswerten könnten, das ist jetzt nur so ein Bauchgefühl aus meinen letzten Gesprächen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Inhaber vielleicht aus daraus, dass es eben in 2020 nicht ging, in 21 dann Nachholstress war und in 22 alle erstmal wieder Gas gegeben haben, vielleicht auch in 23 und Anfang 24 auch die Inhaber vielleicht vermehrt im Urlaub waren. Also ich habe doch ziemlich viele Kunden in letzter Zeit dran gehabt, die gesagt haben, ach so, ja, nee, da war ich war ja dieses Jahr oder letztes Jahr 40 Stunden weg oder 40 Tage oder 45 oder ja, noch mehr plus viele, viele Fortbildungen, auf die man wieder fährt, ne? Die dann ja zwischendurch nicht stattgefunden haben oder online stattgefunden haben.
Ja.
So dass der Inhaber nicht da ist und dann oft auch die Mitarbeiter eben nach Hause gehen müssen.
Sehr, sehr guter Punkt.
Könnte noch ein Grund sein.
Definitiv. 2020 und 21, auch noch 22 ein bisschen noch, gab es eine reduzierte Reisetätigkeit und wir sehen in den letzten 2 Jahren genau absolut, dass Fortbildung und Urlaube absolut nach oben schießen. Klar. Und das spielt mit rein und das erklärt auch ganz gut, warum es sich gleichzeitig so anfühlt, dass ultra viel Druck da ist und man Überstunden macht und man es hier aber dann in Summe konstatieren muss, nee, ist nicht so. Mhm. Weil je mehr Urlaub und je mehr Fortbildung ich mache, desto weniger Gelegenheiten haben die Mitarbeiter, dort Überstunden zu machen oder dort feiern sie die wieder ab. Bedeutet aber an den anderen Tagen, wo wir in der Praxis sind, die reduzieren sich und das Patientenaufkommen ballt sich dann natürlich auf weniger Behandlungstage, als es vielleicht 21, 22 der Fall war.
Ja, und letzter Aspekt, dritter, der mir gerade noch einfällt, was auch sein könnte, durch die erhöhten Krankenstände haben und eben die letzten Jahre wirklich viele, viele Ausfälle, Abwesenheiten der Mitarbeiter in den Praxen, könnte ich mir auch vorstellen, dass es eben immer mehr Praxen gibt, die Überhang mit Überhang arbeiten. Ja, und 24 ist ja jetzt hier auch noch nicht abgeschlossen. Da müssen wir noch mal gucken, wie sich das am Ende entwickelt hat. Aber ich habe doch auch, ich habe wirklich momentan viel mehr Extreme. Ich habe entweder Praxen, die zu wenig Leute haben, wirklich nicht mehr behandeln können, oder Praxen, die wirklich viel zu viele Leute haben, einfach aus Angst, irgendeiner wird schwanger oder geht oder ist krank. Und auch das führt dazu, dass sie vielleicht mal Unterstunden eher haben. Ja, gut. Also, These widerlegt, Überstunden steigen nicht. Momentan nicht groß also keine große Über- oder Unterstunden-Auswertung, und in 23 waren es sogar Unterstunden. Dann kommen wir zur These 6. Fluktuation nimmt zu, also eben die Wechselbereitschaft in der Mitarbeiter von einer Praxis zur anderen wird größer und wir haben mehr Durchlauf in der Praxis, was Mitarbeiter angeht. Zumindest in Praxen, in denen ja ein älteres und ein jüngeres Team ist, sag ich mal, sehen wir häufig, dass es eben so ein Team gibt, was schon immer da ist, ne, und dann kommen immer neue dazu, die aber nie so richtig reinfinden, immer wieder gehen und neu kommen. Und wir haben doch einige Praxen, die da ein Thema haben, und deshalb haben wir das mal als These aufgestellt.
Ja, und jetzt kommt eine traurige Nachricht, weil diese These konnte ich leider nicht überprüfen. Wir haben Daten dafür exportiert, extrahiert. Ich habe es untersucht, ich habe versucht, es zu untersuchen, aber die Daten, die wir hatten, waren dafür nicht perfekt geeignet. Deswegen müssen wir das hinten anstellen. Wir versprechen euch, dass wir diese Themen immer wieder betrachten, und beim nächsten Mal, wir haben schon Anpassungen in unseren Benchmark-Analysen vorgenommen, beim nächsten Mal werden wir hierzu was sagen können. Ich glaube, für den Moment müssen wir These 6 anekdotisch beantworten, Diana.
Mit unserem Bauchgefühl.
Ja, genau. Also ich weiß nicht, wie deine Erfahrung in der Beratung ist, aber ich glaube, die These lässt sich ziemlich sicher bestätigen. Die Zahlen schauen wir uns beim nächsten Mal an. Aber das geht einher mit der reduzierten Verbindlichkeit, auch mit einer größeren Unzufriedenheit in der Gesamtbevölkerung, und Unzufriedenheit kann dann oft auch unspezifisch sein. Ich bin dann so insgesamt nicht zufrieden, und dann projiziere ich das auf die Arbeitsbedingungen oder auf meine Arbeit. Und klar, in einem Jobmarkt, der zu viele der mehr Nachfrage hat nach Praxismitarbeitenden als Mitarbeitende da sind, ist natürlich so ein Wechsel auch ohne Risiko, ne? Und oftmals kann ich auch leider nur mit einem Wechsel mein Gehalt so richtig voranbringen. All diese Faktoren spielen da rein, und aus meiner anekdotischen Beobachtung wird das definitiv so sein, dass die Fluktuation, also die sozusagen wie viele Mitarbeiter pro Jahr die Praxis wieder verlassen, über alle Praxen deutlich gestiegen ist.
Ja. Sehe ich ganz genauso. Ich sehe da auch einfach bei den Kunden, dass sie da Themen haben. Genau, auch teilweise gehen müssen, also gegangen werden, weil nicht qualifiziert und ähnliches. Also ja, da ist viel Wechsel drin momentan, würde ich auch sagen.
Ja, und ihr jagt euch natürlich die Mitarbeitenden, die ZFAs auch gegenseitig ab, ne? Also je aggressiver man mit Social Media Marketing und großen Versprechungen auf die Mitarbeitenden zugeht, desto eher hat man natürlich Chance, jemanden beim Mitbewerber wegzueisen. Derjenige, der dann mit großen Hoffnungen und Versprechungen kommt, ist aber natürlich auch der oder die Erste, die dann vielleicht wieder enttäuscht ist oder woanders noch 200 Euro mehr kriegt. Und da sind wir natürlich auch in so einem klassischen Gefangenendilemma. Also eigentlich wäre es für alle Praxen global betrachtet besser, die Füße etwas stillzuhalten oder nicht so viel Tamtam zu machen. Für jede einzelne Praxis ist es natürlich deutlich sinnvoller, aktiv und aggressiv einzustellen. Und in Summe führt uns das dann so ein bisschen als Gruppe auch in die Malaise, ja.
Das Schlimmste sind natürlich die gehen und den Job ganz verlassen, ne? Auch das nimmt zu.
Auch das, genau. Ich glaube,
das können wir allerdings nicht auswerten.
Ja, doch. Von der Bundesagentur für Arbeit gibt es da Daten, dass eine ZFA, die mal arbeitslos sich gemeldet hat, was nicht so oft passiert, aber es gibt auch Situationen, mit 15% Wahrscheinlichkeit den nächsten Job in einer anderen Branche annimmt, also das Berufsbild wechselt. Das ist schon nicht so wenig, und andersrum funktioniert es halt nicht, und deswegen ist es auch eine Katastrophe.
Ich glaube, es sind aber noch mehr, die sich direkt aus dem Job heraus in einer anderen Branche bewerben,
ja,
und
ja,
die kann man gar nicht messen.
Das ist die einzige Stelle, wo wir die Zahlen haben. Ne?
Ja.
Genau.
Gut, dann kommen wir zur These 7. Die clustert sich so ein bisschen in mehrere Thesen auf. Da geht es nämlich um das Thema Gehälter, und da ist es für uns ja immer schwierig, die Gesamtgehälter zu betrachten. Deswegen haben wir das so ein bisschen nach Gruppen gemacht und haben eben da Unterthesen, nämlich zum einen die ZFA-Gehälter steigen deutlich, die ZMP-Gehälter steigen deutlich und die DH-Gehälter steigen deutlich. Und auch bei den ZMVs, Angestellten, Zahnärzten, und angestellten Zahnärzten gehen wir davon aus, dass die Gehälter steigen. Also insgesamt These 7, Gehälter steigen, aber nach Gruppen betrachtet. Wie sieht's da aus?
Ja, wir starten mit der ZFA, würde ich sagen. Wir können die These, dass ZFA-Gehälter sehr stark steigen. Ich meine, das ist nicht überraschend. Die können wir bestätigen. Einmal, dass sie beschleunigt steigen auch, können wir bestätigen. Ich glaube, wir schmeißen jetzt hier nicht die mit zu vielen Zahlen um uns, sonst wird es unübersichtlich. Was wir sehen, ist, dass sich in den letzten 7, 8 Jahren die ZFA-Gehälter knappe 40% gesteigert haben, ja, von 2017 auf 2024, 40%. Das hört sich jetzt erstmal viel an, aber wenn man es auf die Einzeljahre legt und Inflation abzieht, wird das relativiert. Wir sehen aber eine ganz starke Beschleunigung seit 2022 mit 9%, 2023 mit 6% knapp und 2024 mit fast 7% nochmal oder 6,6. Und diese Beschleunigung ist natürlich bedingt durch die hohe Inflation, die wir in den vor allen Dingen 22, 23 gesehen haben, bedingt durch den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine und dann den Inflationsschock. Aber natürlich jetzt auch, 2024, wo die Inflation weitgehend weg ist, zum einen Nachlaufeffekte, Gehälter steigen immer langsamer als die Preise irgendwie für Lebensmittel oder Energie. Und gleichzeitig auch hier, glaube ich, wieder die Aussage, dass Mitarbeitende in Praxen, also ZFAs in dem Fall, einfach ihre Gehaltsvorstellungen besser durchsetzen können. Ja. Mhm. Wir sehen so krasse Sprünge und wir sehen, dass das Mediangehalt einer ZFA, also die in der Assistenz tätig ist, auch mittlerweile bei über 3.000 Euro liegt.
Ja, und das kommt teilweise natürlich auch aus der Angst daraus, dass ich Angst habe, wenn ein Mitarbeiter mich fragt, dass er geht, wenn ich dem nicht nachgehe, ne, weil ich dann die Stelle vielleicht nicht neu besetzt bekomme.
Ja, und damit, dass wir bei großer Fluktuation dann immer neue Leute einstellen und die, die neu reinkommen, immer die höchsten Gehaltsforderungen haben und am besten verdienen. Ne? Für uns ist es ja irgendwie auch ein Stück weit eine gute Nachricht, weil wir ja schon seit langem sagen, dass Gehälter in der Branche deutlich zu niedrig sind. Als Praxisinhaber denkt man natürlich, ja, ihr seid witzig, ihr müsst es nicht bezahlen. Aber wir glauben halt schon auch ganz fest daran, das haben wir schon in mehreren Podcast-Folgen gesagt, if you pay peanuts, you get monkeys. Also wir brauchen uns über das schlechte Ausbildungsniveau, die schlechte Motivation und die niedrige Bereitschaft, auch sagen wir mal teilweise das doch begrenzte intellektuelle Potenzial von einigen Mitarbeitenden in den Praxen nicht wundern, wenn wir bereit sind, überdurchschnittlich viele Leute mit schlechten oder ohne Abschlüsse einzustellen oder andersrum, wenn nur die für das Geld, das wir bieten, bei uns arbeiten wollen. Von daher steckt in diesem starken Anstieg auch eine positive Nachricht in meinen Augen zumindest, weil wir vielleicht damit auf ein kompetitives oder auf ein wettbewerbsfähiges Preisniveau oder Gehaltsniveau kommen und das Berufsbild vielleicht auch für neue Leute attraktiver machen können in der Zukunft.
Ja, und wer noch nicht beigekommen ist, trotz unserer langen Podcast-Folge und die letzte Folge noch nicht gehört hat, Personalkosten neu gedacht, Strategien für die differenzierte Vergütung eures Praxisteams, der sollte das jetzt noch nachholen. Ja? Wer jetzt sagt, das ist mir jetzt hier zu kurz gesprungen in der Folge, der kann die letzte einfach nochmal hören, die 96. Da geht's ganz differenziert um dieses Thema.
Sehr gut. Dann steigen wir um auf die ZMP. Hier sieht es ganz ähnlich aus. Wir haben etwas mehr Fluktuation drin. Wir sehen aber letztlich den gleichen Trend. Ich glaube, das können wir relativ kurz halten. Die ZMP liegt im Schnitt 20%. Über der ZFA bei der Vergütung. Die Wachstumsraten in den letzten Jahren sind im ähnlichen Größenbereich. Ne? Das Gleiche kann man eigentlich sagen für die DH, nämlich zumindest, dass die Gehälter dort steigen. Hier ist aber die Entwicklung in den letzten 1-2 Jahren oder stark steigen, aber hier ist die Entwicklung in den letzten 1-2 Jahren etwas anders. Und zwar sehen wir, dass der Median sich hier langsamer entwickelt. Und ich glaube, dass hier, das ist ganz spannend, etwas Realismus einkehrt. Ich sehe das in sehr vielen Praxen, dass DHs eingestellt wurden. Und wenn wir draufschauen, wir eigentlich konstatieren müssen, ja, ist super, aber macht halt zum falschen Preis PZR oder insgesamt macht zu viel PZR und IP. Und die schlechte Nachricht ist, bei den Gehältern, die bei DHs mittlerweile gezahlt werden, muss sie sich eigentlich im Wesentlichen im Bereich PA aufhalten, um überhaupt auf Stundenumsätze zu kommen, die dazu passen. Und die PA-Party ist ja die letzten, sagen wir mal, im letzten 12, 18 Monaten deutlich abgekühlt. Ja, viele Praxen haben dort in dem Bereich reduziert aus Angst um ihr Budget. Und das schlägt, glaube ich, hier auch auf die DH-Vergütung durch, die ja auch nicht selten umsatzbeteiligt ist. Und wir sehen, dass hier einfach, nachdem das 2022, 2023 auch eine große Party war, dann doch ein bisschen Realismus eingekehrt ist.
Und, ja, die waren einfach auch schon auf einem hohen Niveau, ne?
Muss man sagen. Die waren auf einem hohen Niveau. Und gleichzeitig ist es so, dass das obere Ende weiter stark steigt. Also wir haben DHs, die unheimlich gute Umsätze machen, nämlich die, die in Praxen voll ausgelassen mit PA sind. die Umsatzbeteiligung kriegen und wo wir auf die 5.000 oder 6.000 oder 7.000 Euro brutto zugehen. Ne? Nur im Median hat sich die Entwicklung abgeflacht. Wir sehen also hier eine Aufspreizung.
Wobei wir, also gerade nochmal zurück zur ZMP, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber wir, weil wir auf die Grafik gucken, da sieht man, weiß nicht, ob du das gerade eben schon so deutlich gesagt hattest, eben den Sprung von 21 auf 22. Ne? Das ist einfach so ein kompletter Ruck im Plateau nach oben. Und ab 22 einfach ein neues Niveau, was ja auch mit der PA-Richtlinie zu tun hat. Ne?
Genau.
Genau, und einfach auch, viele haben natürlich auch Umsatzbeteiligung, muss man sagen. Ne? Das heißt, die Gehälter steigen einfach da automatisch mit dem Umsatz mit. Wobei es mich dann wieder bei den DHs wundert, die Umsatzbeteiligung haben, weil die ja momentan durch die UPTs, wenn sie es richtig machen, so hohe Stundensätze haben könnten.
Naja, aber das eigentlich das sagte ich ja eben. Also bedingt durch die Budgetierung haben eben die Praxen in 2024 weniger PA-Neufälle oder auch in 23, ja. Und dann hast du zwar als DH eine,
aber privat könnten sie es ja machen.
Du kriegst ja nur die UPTs, die du vorne, die vorne der Zahnarzt als ATG gemacht hat, ne? Also du kannst sie dir ja nicht selber schaffen, die Fälle als DH.
Nee. Klar, aber ich sage ja, sie könnten es ja privat machen oder so, ne? Wir sehen ja einfach, dass es einzelne Praxen gibt, wo die sehr, sehr hohe Umsätze haben.
Das ist ja, genau, also das ist ja der Punkt, ne? Am oberen Ende verdienen DHs exorbitant viel mehr als vor ein paar Jahren, aber im Median, eben weil die Praxen in diesem Bereich ein bisschen bremsen, geht es ja langsamer voran.
Okay, kommen wir in die Verwaltung, ZMV.
Ja, also auch hier lässt sich die These, dass die Gehälter zuletzt beschleunigt steigen, bedingt bestätigen. Hier muss man allerdings sagen, da haben wir vor allen Dingen 2022 und 2023 starke Anstiege. Das war, glaube ich, wirklich nur ein Inflationsausgleich im Wesentlichen. Jetzt in 2024 hat sich's hier wieder beruhigt. Insgesamt sind die Anstiege deutlich geringer, als wir das bei den ZFAs gesehen haben. Und es dürfte vor allen Dingen daran liegen, dass man im ZMV-Bereich halt auch ein bisschen mit Quereinsteigern arbeiten kann oder einfacher. Ne? Wir sehen, vorhin hatte ich gesagt, von 2017 bis 2024
guter Punkt.
40% mehr bei den ZFAs Gehalt. Bei den ZMVs sind es nur 20 im gleichen Zeitraum. Hier ist natürlich ein bisschen die Herausforderung, wenn wir jetzt von richtigen, echten ZMV sprechen, und das ist ja sozusagen dann hier auch oft so ein bisschen unklar und gemischt bei den Kunden in den Daten mit Abrechnungsexpertise und, dann werden die deutlich teurer sein. Wir haben aber hier gerade im Bereich Organisation, Verwaltung, Empfang natürlich die Möglichkeit, auch mit fachfremden Leuten zu arbeiten. Und deswegen hier deutlich weniger Gehaltsdynamik. Die ZMV lag 20% über der ZFA im Gehalt und liegt jetzt nur noch knappe 10% über der ZFA.
Aber eben, ich glaube auch, dass einfach bei der Assistenz der Nachholbedarf größer war. Da wurde einfach die letzten Jahre zu wenig gemacht. Ja. Es ist einfach schon immer so, dass diejenigen, die sich weiterentwickeln wollen, weiterkommen wollen im Gehalt, auch eher dann die Ausbildung machen zur ZMV, zur ZMP, um weiterzukommen. Und das sind auch diejenigen, die regelmäßig schon immer über das Gehalt mit den Inhabern sprechen. Und genau, bei der Assistenz hat sich da einfach zu wenig getan vorher.
Ja, absolut.
Genau, gut. Last but not least, die angestellten Zahnärzte.
Die angestellten Zahnärzte. Ja, auch hier sehen wir, dass sich die These bestätigen lässt. Die Dynamik vor allen Dingen in den letzten drei Jahren extrem. Letzten zwei Jahren eigentlich. Ja, die Bandbreite geht auf. Ich glaube, das ist auch Ergebnis davon, dass stärker erfolgsorientiert bezahlt wird. Und ja, wir sehen deutliche Anstiege, 3,3% in 2022, 6% in 2023 und 8% in 2024. Also interessant aus unserer Sicht, Diana, wir haben ja eigentlich immer gesagt die letzten Jahre, man müsste hier eigentlich eher bremsen. Gilt nicht für jeden angestellten Zahnarzt, aber im Schnitt kommen die doch oftmals fast besser weg als die Inhaber und das ohne Risiko und Stress. Die Praxen scheint das nicht zu kümmern. Es geht hier kräftig voran bei den Gehältern der angestellten Zahnärzte. Genau.
Gut, dann sind wir
also, ja, mit den Thesen durch. Zusammengefasst, für ZFA, ZMP und angestellte Zahnärzte können wir die These absolut bestätigen, dass sich die Gehaltsentwicklung beschleunigt bei den DHs, bei den ZFVs aus den genannten Gründen. Etwas langsamer und differenzierter zu betrachten.
Und bei den angestellten Zahnärzten können wir uns ja fast freuen. Weil es ja meistens dann eben damit zusammenhängt, dass sie einfach mehr Umsatz machen.
Im Idealfall, ja.
Wobei es in der Regel natürlich durch, also ich würde behaupten, in 24 eben zum Großteil durch die Preissteigerung kommt und dadurch, gut. Sie haben es ja dann kommuniziert bekommen. Gut, dann kommen wir zur achten These. Die Vergütung wird zunehmend differenzierter.
Ja, wir treten ja sozusagen tagtäglich in den letzten Jahren dafür an, dass wir sagen, Vergütung muss in den Assistenzberufen im Zahnmedizinischen steigen, muss aber vor allen Dingen auch leistungsorientierter ausfallen. Ich glaube, dass ein ganz großes Problem ist, dass wir eine Gleichmache haben. Das gibt's in der Industrie nicht. In der Industrie hast du deutlich mehr Spreizungen. Da kommt jemand mit einem Bachelor oder einem Master, das ist in den ersten 2 Jahren dann relevant fürs Einstiegsgehalt. Und danach ist nach oben offen. Ne? Es geht darum, was derjenige leistet. Und in der Zahnmedizin sehen wir durch die Tarifverträge und durch diese Ausbildungsberufe, die zu einer gewissen Gleichmachung führen. Ne? Das ist eine ZFA und das ist eine ZFA. Und dann, was verdient die ZFA, was verdient die? Sehen wir doch überwiegend, dass es sich stark um den Median oder um den Tarifvertrag und so klumpt. Und unser Wunsch wäre eigentlich schon immer, und zuletzt vermehrt, dass das endet, dass wir differenzierter vergüten. Und ich bin der Meinung, dass die schlechtesten Mitarbeiter in den Zahnarztpraxen heute deutlich zu viel verdienen und die besten Mitarbeiterinnen deutlich zu wenig. Und die Frage war hier, hat sich das denn in den letzten Jahren geändert? Und ich bin entsetzt, die schlechte Nachricht ist, nein, das hat sich nicht geändert. Also die These, Vergütung wird zunehmend differenzierter und es geht vermehrt nach Leistung, die müssen wir leider verwerfen. Einzige Ausnahme sind die DHs. Bei den DHs sehen wir, dass das sehr wohl so ist. Hier sehen wir, dass die Spreizung aufgeht, dass also Top-DHs deutlich mehr verdienen als früher, deutlich, deutlich mehr und auch deutlich mehr als die im Durchschnitt oder das untere Ende. Und der Grund ist höchstwahrscheinlich, das von der Diana eben besprochen, die Umsatzbeteiligung, die dort überwiegend herrscht. Da ist natürlich relativ einfach, erfolgsbezogen zu vergüten, wenn wir eine Umsatzbeteiligung haben und die in den letzten Jahren dann viele OPTs machen konnten, dann ging hier eine differenzierende Vergütung auf. In allen anderen Bereichen ist es eher so, gerade bei der ZFA und auch bei der ZMP, dass die Spreizung und die Differenzierung, die Unterschiede in den Gehältern eher sinken. Ich bin entsetzt, da müssen wir ran nächstes Jahr.
Absolut, wir sagen das jetzt einfach in jeder Folge, dann sehen wir das bestimmt in den Zahlen und in Stromberg dann natürlich. Ja, tatsächlich glaube ich habe auch einige Kunden, Christian, die tatsächlich momentan eher das Gegenteil tun, die irgendwie eigentlich lieber vereinheitlichen wollen. Ja, ich versuche sie dann immer so ein bisschen davon zu überzeugen, dass man dann wenigstens gucken muss, dass man die Leistung in anderer Form von Bonus oder so vergütet. Weil da aus irgendeinem Grund unheimlich viele Empfindlichkeiten im Team gerade sind mit den unterschiedlichen Gehältern. Aber ich sehe es genau wie du. Leistung muss belohnt werden und nur so fühlen sich A-Player auch gesehen.
So ist es.
Gut, dann sind wir mit unseren Thesen durch. Wollen wir nochmal einen kurzen Schnelldurchlauf machen, zusammenfassen?
Absolut. Wir gucken nach vorne. Diese Thesen sind jetzt alle nach hinten betrachtet, aber ich glaube, die sind alle so stabil und strukturell, dass wir davon ausgehen können, dass es nächstes Jahr genauso sein wird. Also beim Thema Urlaubsanspruch, These 1, ist richtig Druck drin. Das lässt sich bestätigen, da kommt es immer mehr zu erhöhten Forderungen und die Mitarbeitenden können die durchsetzen. Dasselbe bei sinkender Wochenarbeitszeit, dasselbe bei der Tendenz, 4 oder weniger Tage zu arbeiten. Und da könnt ihr euch für nächstes Jahr und die nächsten Jahre drauf gefasst machen, dass das, was wir 2024 jetzt hier mit den Thesen überprüft haben und bestätigt haben, erst sozusagen die Spitze des Eisbergs ist oder der Anfang. These 4, Krankenstand dauerhaft erhöht, da haben wir ein Plateau erreicht, ein New Normal, da gehe ich von aus, da könnt ihr mal bei euch gucken, Vollzeitmitarbeitende sind so 16 bis 17 Tage, wäre jetzt da der Durchschnitt, ne? Wenn die deutlich drüber liegen, ist es nochmal wieder zu viel oder auffällig, wenn die drunter liegen, umso besser und auch hier würde ich davon ausgehen, das ist here to stay, da glaube ich nicht, dass es schlimmer wird, ich glaube ehrlich gesagt, dass wir da ein neues Plateau erreicht haben, aber das wird so bleiben, ne? Überstunden, Unterstunden haben wir keine klare Aussage zu treffen können. Wir glauben, dass die Praxen nicht strukturell Überstunden aufbauen, aber dass sich das sozusagen nicht mit dem Aspekt widerspricht, dass der Druck in der Praxis und die Hektik und der Stress an den Tagen, wo man behandelt, einfach deutlich höher ist. Das kommt, glaube ich, aus den 3, 4 Punkten von oben. Wenn immer mehr Leute krank sind und die immer da sind, immer weniger arbeiten wollen, dann ist im Gesamtsystem am Ende einfach viel Druck, ne? Fluktuation wird uns weiter begleiten. Wir arbeiten dagegen an. Wir plädieren dafür, dass wir hier ein langfristigeres, nachhaltigeres Modell in der Zahnmedizin schaffen und aufhören, uns Geld bei Social-Media-Firmen aus USA einzuwerfen, um uns gegenseitig die Mitarbeitenden abzuwerben, auch wenn das für jeden Einzelnen Sinn macht. Das Thema wird uns weiter begleiten, genauso wie das Thema der steigenden Gehälter. Und ja, an der differenzierten Vergütung, Diana, da bleiben wir einfach dran. Wenn die Zahnärzteschaft uns da bisher nicht folgt, dann machen wir vielleicht da nächstes Jahr nochmal eine Folge zu. Und ich würde auch unabhängig davon sagen, das Thema Gehälter und Differenzierung in den Gehältern, wenn euch das interessiert und wenn euch diese Themen überhaupt interessieren und die Frage ist, wie gehe ich jetzt damit nächstes Jahr um mit diesen Erkenntnissen aus den Thesen, dann nochmal die Erinnerung, Solvi Day Stromberg, schreibt an veranstaltungen@solvi.de und da gehen wir in all diese Themen, insbesondere auch in das Thema Vergütung, nochmal ganz detailliert rein und haben auch die Benchmarks dabei, was jetzt die passenden Gehälter neuerdings oder für nächstes Jahr sind.
Ja, also das, was wir euch heute mitgeben wollten, ist, dass da einfach unheimlich viel passiert, dass auch ein bisschen ihr eine Erklärung dafür habt, warum ihr diesen zusätzlichen Druck verspürt. Also es ist genau so, wie ihr es euch wahrscheinlich auch schon gedacht habt. Ich habe es gerade mal kurz ausgerechnet. Es sind am Ende 25 Tage weniger Arbeit, wenn wir die reduzierte Arbeitszeit, die Krankenstand und den Zusatzurlaubstag nehmen, die da pro Mitarbeiter wegfallen. Ja, das heißt, wenn ihr 10, 12 Mitarbeiter habt, müsst ihr jetzt einen zusätzlich einstellen. Nur für diese Veränderung, die da stattgefunden hat. Und das ist natürlich schon Wahnsinn. Und das Wichtigste ist einfach nur, beschäftigt euch damit. Ihr wisst, ihr kennt unseren Slogan garantiert schon, wenn ihr schon länger zuhört. Großdenken, Kleinhandeln. Hier heißt es jetzt Kleinhandeln. Beschäftigt euch mit der Einsatzplanung. Beschäftigt euch mit dem Thema Zeiterfassung. Beschäftigt euch mit Urlaubsregelung, mit Krankheitsregelung, mit Stellvertreterregelung. Was machen wir wann? Auch können wir überhaupt uns stellvertreten, also kann jemand anderen vertreten, weil er die gleichen Arbeitszeiten hat wie der andere, ne? Also es hat wieder mit dem Schichtplan zu tun. Wie können wir mit weniger Personal effizienter arbeiten? Und dann natürlich gleichzeitig das Thema den Umsatz halten oder also natürlich eigentlich steigern, weil wir eben Kostensteigerungen haben, auch in den Personalkosten, den Umsatz steigern, um faire Gehälter bezahlen zu können. Es ist einfach an der Zeit, dass ihr euch ganz intensiv damit beschäftigt. Wie kriege ich neue Mitarbeiter und wie kann ich sie effizient einsetzen? Ja, das wäre auf jeden Fall ein Thema für 2025, wenn ihr es nicht schon in 2024 getan habt.
Perfekt. Und wenn ihr an dem Thema arbeiten wollt und sagt, ich habe da insgesamt wenig Überblick über Urlaube, über Krankheiten, ich wüsste gar nicht, wie viele Krankheitstage wir hatten, Urlaubsanspruch, puh, ist immer so ein Ding und überhaupt die Planung nervt und das ganze Thema, wer arbeitet wann und wie setze ich das Team, das ich habe, möglichst effizient ein, wenn ihr da noch Nachholbedarf habt und sagt, da stehe ich prozessual und systemseitig noch nicht gut da, da bin ich einfach nicht gut aufgestellt, dann schaut euch unbedingt Pepito an. Das Tool aus unserem Hause ist extra dafür gemacht. Es geht darum, einen Überblick über den Personalstamm zu haben, zu jedem Zeitpunkt alle Daten zu erfassen, die ihr auch regulatorisch und rechtlich erfassen müsst und überhaupt einfach zu wissen, wer läuft hier bei mir, unter welcher Regelung, wie sieht bei mir eigentlich der Krankenstand aus, der einzelnen Mitarbeiter des Gesamtteams, wie läuft die Urlaubsplanung. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn wir in den Praxen das Professionalitätsniveau, das wir beim Verwalten der Patienten in den Praxisverwaltungssystemen ja heute schon haben, wenn wir das Professionalitätsniveau bei den Mitarbeitenden auch kriegen, dann ist, glaube ich, hier auch ein Riesenschritt getan. Und da kann, glaube ich, Pepito ein ganz, ganz großer Teil davon sein. Da geht ihr auf solvi.de/Pepito oder geht oben über das Menü Software, findet ihr Pepito, könnt ihr euch einen Termin bei unserem Team buchen. Die vier, die das mittlerweile bei uns betreuen, zeigen euch das gerne, helfen euch da gerne, können die Fragen beantworten, können euch ein Angebot schicken und würden euch dann auch onboarden. Ist vielleicht auch ein guter Vorsatz fürs neue Jahr, gerade zum Januar mit sauberen Personaldaten zu starten.
Perfekt, gut. It's a wrap.
It's a wrap, ja. Ich glaube, wir sind durch. Wieder fast eine Punktlandung. Ja, wir hoffen, da waren ein paar interessante Sachen für euch dabei. Und ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Es geht wieder los. Die nächste Folge wird nicht lange auf sich warten lassen. Und in dem Sinne, bleibt uns treu. Empfehlt allen, dass es wieder Folgen bei Aufgebaut gibt. Und abonniert den Podcast am besten, falls ihr es nicht schon getan habt.
Ja.
Bis bald.
Bis bald.